Jona Kapitel 1. Wir werden dann gleich ein paar Abschnitte daraus lesen. Lasst mich noch ein paar Vorbemerkungen machen. Was wissen wir über den Propheten Jona? Nun, wir kennen seine Herkunft. Er war ein Prophet aus Gath-Hefer, nahe bei Nazareth in Galiläa, im Norden Israels. Und aus einer Stelle, wo er im Alten Testament noch erwähnt wird, nämlich in 2. Könige 14,25, wissen wir auch, wann er lebte. Er war ein Zeitgenosse König Jerobeams II. Dieser regierte ungefähr von 800 bis 750 vor Christus. Das heißt, Jona war ein Zeitgenosse der Propheten Amos und Hosea und lebte so ungefähr 800 bis 750 vor Christus in dieser Gegend. Noch etwas zur Geschichtlichkeit des Jona. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört, manche halten Jona für eine Märchenfigur. Sogar Theologen machen sich über die Geschichte lustig, dass ein Mensch von einem Fisch verschluckt wurde und nach 3 Tagen und 3 Nächten wieder lebendig ausgespuckt wurde. Aber da wollen wir uns vergegenwärtigen, dass kein Geringerer als unser Herr Jesus Christus selbst im Matthäusevangelium Kapitel 12 Aussagen macht über die Geschichtlichkeit des Jona. Matthäus 12, wenn ihr den Finger bei Jona lasst und jetzt mal Matthäus 12, Vers 39 bis 41 mit mir lest. Da heißt es, Matthäus 12, 38, dann antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Wie die Juden ja immer drauf waren, ja, die wollten Zeichen und Wunder sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas und siehe, mehr als Jona ist hier. Jesus Christus bindet hier sowohl das Ereignis im Bauch des Fisches als auch dann die folgende Predigttätigkeit Jonas in Ninive miteinander und er sagt, so geschichtlich wie das eine war, so geschichtlich war auch das andere. Jona hat im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte verbracht und er hat auch gepredigt. Nun, jetzt gibt es noch schlauere Leute, die sagen, ja, das bedeutet nicht viel, dass Jesus Christus in Matthäus 12 Jona bestätigt hat und seine Geschichte, das ist doch nur eine Anpassung Jesu an den Geist seiner Zeit damals. Also man sagt, Jesus war ein Kind seiner Zeit und er wusste es nicht besser. Der hat nicht studiert, es war ein einfacher Zimmermannssohn und er hat halt das geglaubt, was alle anderen damals auch glaubten. Er hat sich angepasst an die damalige landläufige Meinung. Aber ein Bekannter von mir, der schon in der Ewigkeit ist, Ernst Mayr, einer der Mitbegründer der KFG, er hat die Anpassungstheorie folgendermaßen widerlegt. Er sagt, diese Theorie hat keinerlei biblische Grundlage, denn keine Schriftstelle gibt uns irgendeinen Anlass zu glauben, Jesus Christus hätte sich den Irrtümern seiner Zeit angepasst. Keine Schriftstelle in der Bibel gibt uns da irgendeinen konkreten Anlass zu. Dann, die Bibel gibt uns aber Beispiele, wo der Herr Jesus die Irrtümer seiner Zeitgenossen eindeutig korrigiert hat und sich nicht deren Irrtümern angepasst hat. Zum Beispiel Matthäus 15, da korrigiert er diese Praxis, dass für Eltern, die betagt sind und pflegebedürftig, einfach eine große Spende gegeben wurde und dann brauchte man die nicht mehr pflegen. So war das üblich bei den Pharisäern. Und Jesus korrigiert diese Praxis. Oder Matthäus 23, ein ganzes Kapitel, wo er die Frömmigkeit der Pharisäer und ihre Lehren korrigiert. Er hat sich nicht angepasst, er hat korrigiert. dann diese Theorie von der Anpassung, die widerspricht letztlich dem Charakter Jesu. Wie könnte Jesus, der selbst die Wahrheit in Person ist, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, wie könnte er sich den Irrtümern seiner Zeit gegen besseres Wissen anpassen und sie unterstützen? Geht nicht, passt nicht zusammen. Und viertens, diese Theorie zerstört letztlich die Botschaft der ganzen Bibel. Wenn Jesus bewusst gegen besseres Wissen Unwahrheiten bestätigt hätte, wie könnten wir ihm dann in irgendeiner Sache glauben? Da geht es ums Ganze, da geht es um das Fundament. Und so schließe ich mit diesem Fazit den Teil ab. Die Anpassungstheorie ist meiner Meinung nach eine satanische Lüge. Satan will den Herrn Jesus und die Botschaft der Bibel unglaubwürdig machen. Das hat er schon immer versucht und ich glaube nicht, dass er sich inzwischen bekehrt hat. Ja? Er ist immer noch auf demselben Trip und will die Unglaubwürdigkeit der Bibel fördern und Zweifel sehen. Gut, ich habe das ganz bewusst vorangestellt, weil wenn wir jetzt das immer im Hinterkopf hätten, na wer weiß, ob Jona überhaupt gelebt hat und so, dann schwächen wir die Botschaft des Jona-Buches ganz gewaltig ab. So, jetzt sind wir aber bei Jona Kapitel 1. Ihr, die hier das Buch Jona kennt, ihr wisst, dass Jona einen Auftrag bekam von Gott. Er sollte in die große Stadt Ninive gehen und dieser Stadt Gericht predigen. War dieser Auftrag etwa leicht? Keineswegs. Ninive war immerhin die Hauptstadt des Assyrischen Reiches und die Assyrer waren zu jener Zeit die Todfeinde Israels, die einige Jahrzehnte später tatsächlich 10 Stämme des Nordreichs erobert und in die Gefangenschaft abgeführt haben, 722 vor Christus. Also, das war wirklich kein Honigschlecken für Jona, sondern eher ein Gang nach Canossa, wie bei Heinrich IV. Canossa liegt in Italien, ja. Ist es da nicht ganz verständlich, dass wir hier lesen im Jona-Buch? Also, Vers 2 heißt es, mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Vers 3, aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür, stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Jona auf dem Fluchtweg. Als ich darüber nachgedacht habe, musste ich erkennen, immer wieder schlagen Menschen Fluchtwege ein. Und wenn ich mal auf mein eigenes Leben zurückgucke, ich war auch schon auf Fluchtwegen. Als Adam und Eva damals im Garten von der verbotenen Frucht gegessen hatten, mussten sie fliehen, weg von Gottes Angesicht. Und sie versteckten sich hinter den Bäumen. Und seit dieser Stunde ist die Geschichte der Menschheit durchzogen von Fluchtwegen. Manchmal fliehen Menschen zum Beispiel vor anderen Menschen oder vor Umständen. Hagar, die Magd Abrahams, wollte nicht von Sarah gedemütigt werden und sie floh in die Wüste. Aber der Engel des Herrn stellte sie und gebot, Hagar, geh wieder zurück und demütige dich unter die Hand Sarahs. Wisst ihr, ich habe bemerkt, dass in unserer Zeit, in der wir leben, so eine eigenartige Tendenz da ist. Wenn es irgendwo Schwierigkeiten gibt, mit Menschen, mit Nachbarn, mit Arbeitskollegen, mit Vorgesetzten, mit Leuten in der Gemeinde, ganz schnell Fluchtweg, ganz schnell woanders hin. Ich habe gestern bei einem Umzug geholfen, da ziehen Leute aus. Es wurde gestern offenbar, dass es im Grunde ein Fluchtweg ist, weil sie sich nicht mehr verstehen mit den Leuten, die über und unter ihnen wohnen, auch wenn es die eigenen Verwandten sind. Fluchtwege. Manchmal fliehen Menschen vor ihrer Vergangenheit. Jakob floh vor seinem Bruder und vor den Folgen seiner bösen Taten nach Haran. 20 Jahre dauerte sein Fluchtweg. Aber Gott kämpfte mit ihm in jener Nacht am Jabbok und Jakob stellte sich seiner Vergangenheit und versöhnte sich mit seinem Bruder Esau, und der Fluchtweg war vorbei. Manchmal fliehen Menschen sogar vor Gott. Sie fliehen zu den Philosophen, die sagen, es gibt keinen Gott, oder zu anderen, die lehren, man könne nichts Genaues über Gott wissen. Sie fliehen in die Unmoral, in Alkohol und Vergnügen, in die Lustigkeiten dieser Welt. Sie fliehen manchmal vor einem gläubigen Elternhaus. So ging es mir. Mit 14, 15, 16. Vor einem Elternhaus, in dem sie die angeblichen oder tatsächlichen Fehler ihrer Eltern entdeckt haben und vorgeben, aber in Wirklichkeit fliehen sie vor dem Angesicht des Herrn. Und die allermeisten fliehen vor Gott, indem sie sich einfach in die Nichtigkeiten eines rein diesseits orientierten Lebens stürzen. Wenn abends das Bier auf dem Tisch steht und der Fernseher läuft, dann sind sie zufrieden wie ein Stück Vieh, dem man den Trog vollgeschüttet hat. Darf ich das mal so drastisch sagen? Mehr ist es dann nicht mehr, da ist nicht mehr mehr drin. Essen, trinken, Sex, schlafen, weg vom Angesicht des Herrn. Ob wir jemand unter uns heute Morgen haben, der sich in irgendeiner Form auf der Flucht befindet? Es gibt noch eine Form der Flucht, die uns Gläubige betrifft. Jetzt wird es noch ein bisschen persönlicher. Jona war ein Knecht Gottes und er floh vor seiner Platzanweisung. Gott hatte gesagt, Jona, geh nach Ninive. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen. Gott wollte ihn in Ninive haben, aber Jona wollte nach Tarsis. Das liegt wahrscheinlich im heutigen Spanien. Aber Jona, es gab ein Aber in Jonas Leben. Darf ich das mal übertragen? Wie schnell kommen wir in die Gefahr, als Christen, vor unserer Platzanweisung zu fliehen? Wie viele Männer und Väter fliehen zum Beispiel heute vor der göttlich gewiesenen Platzanweisung, dass wir Männer das Haupt, sprich der Führende in der Ehe sein sollen und dass wir die Hauptverantwortung haben in der Erziehung und christlichen Unterweisung unserer Kinder? Wir haben die Hauptverantwortung. Vielleicht haben unsere Frauen die meiste Zeit, die sie damit verbringen, aber wir haben die Verantwortung vor dem Herrn. Und wir sollten uns dafür interessieren, welche Kinderbibel die Kleinen gerade lesen und was jetzt dran ist für sie in der christlichen Unterweisung. Wenn wir das auf unsere Frauen abschieben, fliehen wir. Und wohin? Meistens in den Beruf oder in irgendwelche Hobbys oder Vereine. Liebe Brüder, ich möchte euch daran erinnern, dass man wahrscheinlich noch nie von einem Mann auf dem Sterbebett gehört hat, dass er dort gesagt hätte, ich wünschte, ich hätte noch mehr Zeit im Büro verbracht. Wie viele Frauen fliehen heute vor der von Gott gegebenen Platzanweisung in Ehe und Familie? Kaum sind die Kinder aus dem Allergröbsten draußen, da drängt es die Mütter mit Macht in den Beruf zurück. Das sind manchmal Fluchtwege. Warum denn, wenn der Verdienst des Mannes dicke ausreicht? Warum denn, wenn das Neue Testament die Platzanweisung junger Frauen so beschreibt? Sie sollen ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen und keusch mit häuslichen Arbeiten beschäftigt sein und sich den eigenen Männern unterordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Könnt ihr nachlesen in Titus Kapitel 2, Vers 4 und 5. Es gibt viele weitere Fluchtwege. Manche wollen sogar aus der Ehe fliehen, manche vor ihrer Aufgabe in der Gemeinde und so weiter und so weiter. Darf ich euch bitten, wirklich von Herzen bitten, flieht nicht vor eurer Platzanweisung. Wenn Gott sagt Osten, dann sage du nicht Westen. Ein Kind Gottes auf der Flucht ist nichts anderes als ein christlicher Deserteur. Und das ging bei Jona nicht gut und es wird auch bei uns nicht gut gehen. Ich möchte gerne an der Stelle noch etwas tiefer gehen. Mich hat das echt beschäftigt. Warum fliehen wir eigentlich manchmal vor Gottes Platzanweisung? Warum? Was liegt da vor? Das Buch Jona, denke ich, gibt uns eine Antwort. Wenn ihr mal mit mir geht in Kapitel 3 an den Schluss, Kapitel 3, Vers 10. Da lesen wir, und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Also Jona hat inzwischen gepredigt in Ninive, ja, und sie kehren von ihren bösen Taten um. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Also es kommt kein Gericht über Ninive. Jetzt Kapitel 4, die Reaktion des Jona. Und es missfiel Jona sehr, und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Also bevor er nach Tarsis floh, deshalb floh ich schnell nach Tarsis. Deshalb. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Das wusste Jona. Jona wusste, oh, wenn ich da hingehe und Gericht predige und die hören meine Predigt und folgen ihr und kehren um, dann wird sich Gott gereuen lassen und da wird nichts passieren. Und dann stehe ich da wie der Depp der Nation. Dann stehe ich da wie der Obertrottel. Ich habe Gericht gepredigt und es passiert nichts. Und das wollte Jona nicht. Er sagt, deswegen floh er nach Tarsis. Mit anderen Worten, Jona war schlicht und einfach zu hochmütig und zu stolz. Er wollte auf keinen Fall irgendwie dastehen, er hat was gesagt und jetzt kommt es nicht. Dazu war er zu stolz. Ihr Lieben, ist das nicht oft die Wurzel des bösen Gewächs? Wenn wir vor Gottes Platzanweisung fliehen, sind es nicht ganz in der Tiefe betrachtet manchmal die gleichen Gründe wie bei Jona, Hochmut und Stolz? Wir machen unsere Vorstellungen und unseren Willen zum Gott, vielmehr zum Götzen unseres Lebens. Und das kann nicht gut gehen. Wir sagen, ich will aber das und ich will so. Das steckt in uns Menschen drin. Ich hatte mal einen Chef, Peter kennt den auch, das war der Bernd Wetzel. Und er hat mal erzählt, er hatte 4 Töchter, wie der Evangelist Philippus, nur weissagten seine Töchter nicht. Und eine, die kleinste Tochter, das war schon ein aufgewecktes Ding, ja, die kleine Raffaela, die hat mal im Alter von ein paar Jahren zu ihren Eltern gesagt, ich will nicht immer wollen, was ihr wollt, ich will willen, was ich will. So sind Kinder und so sind wir Erwachsenen manchmal auch. Ja? Wir wollen nicht das wollen, was Gott will, wir wollen das wollen, was wir wollen. Wisst ihr, was da fehlt? Da fehlt manchmal die Blanko-Unterschrift unter das weiße Blatt unseres Lebens. Dass wir Gott mal wirklich in einer heiligen Stunde die Blanko-Unterschrift gegeben haben und gesagt haben, Herr, ich habe dich angenommen als mein Retter und du bist mein Erlöser, aber du sollst auch wirklich der Herr sein über mein ganzes Leben. Grundsätzlich, hier hast du mein Leben, mein zukünftiges Leben. Führe mich nach deinem Willen. Ich will wirklich nach deinem Willen leben. Hilf mir. Hier hast du meine Unterschrift. Mein Leben gehört dir, nicht mehr mir, nicht ich, sondern du. Wann werden wir so weit sein, dass wir diese Blanko-Unterschrift unter das weiße Blatt unseres Lebens geben, wenn es noch nicht der Fall war? Jona geht nach Jaffo, heute Jaffa. Er findet ein Schiff Richtung Westen und er bezahlt den Fahrpreis. Nebenbei bemerkt, auf Fluchtwegen, auf eigenen Wegen muss man immer selbst bezahlen, bis die Taschen leer sind, wie beim verlorenen Sohn. Man zahlt Geld, man zahlt Kraft, man zahlt nicht selten Gesundheit und manche, die nicht umkehren wollen, zahlen ihren Fluchtweg mit der ewigen Seligkeit. Dann, wenn sie vor Gott geflohen sind, meine ich. Und wenn man erstmal in der falschen Richtung unterwegs ist, geht's immer mehr bergab. Achtet mal drauf, wie die Bibel uns das hier zeichnet. Ich war richtig erschüttert, als ich das sah. Schaut mal in Vers 3, da heißt es, und er ging nach Jaffo hinab. Vers 3. In Vers 5 lesen wir, da fürchteten sich die Seeleute, schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen. Wieder das Wort hinab. Hinab nach Jaffo. Hinab in den untersten Schiffsraum. Aber noch nicht genug. Vers 15. Und sie nahmen Jona, als der Sturm gewesen war, ja, und sie beinahe alle umgekommen wären, sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer hinab, in Klammern, ja. Noch eine Stufe tiefer. Jona wird ins Meer geworfen. Und in Kapitel 2, Vers 7 beschreibt er seine Erfahrung: Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Unter Wasser, noch tiefer. Hinab, 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 hinab. Mensch, wenn wir merken, dass wir in irgendeinem Abwärtstrend sind in unserem Leben, dass das so ein Sog nach unten ist, dass es irgendwie bergab geht, dann sollten wir ein Stoppzeichen setzen, die Notbremse ziehen und umkehren. Noch ein Gedankengang, bevor ich schon zum Schluss komme. Als der Sturm kommt, schläft Jona fest. Vers 5. Er liegt im untersten Schiffsraum und schläft wie ein Murmeltier. Und das hebräische Wort, das hier steht, habe ich nachgeschlagen, das meint wie betäubt. Dasselbe Ausdruck, der in 1. Mose 2 steht, als Gott Adam in einen tiefen Schlaf fallen ließ. Ja, ein fast narkoseartiger Schlaf ist das. Wie betäubt war der Jona. Seht ihr die Wirkung der Sünde? Fluchtwege sind Sündenwege und sie führen immer weiter weg von Gott. Und hier muss der heidnische Kapitän den Schläfer Jona wecken. Jona selbst hatte Gottes Reden im Sturm schon nicht mehr gehört. Wie betäubt. Und so ist heute auch, die Welt droht aus den Fugen zu gehen und die Christen schlafen. Viele Christen schlafen. Wir haben die besten Möglichkeiten, die es gibt für Evangelisation und Mission. Keine Generation vor uns hatte solche Möglichkeiten wie wir, die wir übers Internet Live-Sendungen ausstrahlen können und Flugzeuge schicken können an jeden Ort der Erde und Bibeln und Radiosendungen überall hin. Aber die meisten Christen schlafen und nehmen nicht teil an der aktiven Evangelisation und Weltmission. Und schaut mal, da werden dem Jona 8 Fragen gestellt. Hier in diesem Kapitel 8 Fragen und einige sind sehr beschämend für ihn. Vers 6 wird er gefragt im Schiff: Was ist mit dir, du Schläfer? Das ist was, wenn Nichtchristen sogar merken, da ist ein Frommer und er schläft. Was ist denn mit dem? Was ist mit dir, du Schläfer? Vers 8: Durch wessen Schuld trifft uns dieses Unglück? Was ist dein Beruf? Er muss antworten: Ich bin ein Prophet, ein Gerufener Gottes. Ich soll eigentlich Gottes Wahrheiten verkündigen und Gottes Botschaft. Und was tue ich denn hier eigentlich auf dem Schiff in der falschen Richtung? Woher kommst du? Ich komme aus Israel, dem Land Gottes. Was ist dein Land? Ja, Israel. Von welchem Volk bist du? Israel, Gottes auserwähltes Volk. Vers 10, was hast du getan? Vers 11, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? 8 Fragen werden an Jona gestellt. Und dann sagt er ihnen in Vers 12, nehmt mich und werft mich ins Meer. Und das tun sie dann auch, Vers 15, sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Und da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Ich will zum Schluss kommen. Wir haben heute Morgen miteinander ein bisschen über Fluchtwege nachgedacht. Vielleicht standen uns bestimmte Personen vor Augen oder wir haben uns in dem einen oder anderen Stück sogar selbst irgendwie erkannt. Was ist denn nun die Lösung des Problems? Wie kommen wir denn wieder in die richtige Spur, wenn wir merken, wir sind echt auf dem falschen Dampfer? Schaut, die Ausleger der vergangenen Jahrhunderte haben die Lebensgeschichte des Jona auch immer wieder christologisch verstanden und gedeutet. Was heißt das? Das heißt, sie haben Christus gesehen in dieser Geschichte. Sie haben gesehen, das hat auch etwas mit Christus zu tun. Schaut, Gott hat vor Grundlegung der Welt schon gewusst, was passieren würde, wenn er den Menschen die freie Wahl lassen würde, mit ihm oder ohne ihn zu leben. Gott wurde von dem Ungehorsam Adams und Evas nicht überrascht. Aber Gott hatte vor der Erschaffung des Menschen bereits im Himmel gefragt: Wenn meine geliebten Geschöpfe fallen und von mir davonlaufen werden, wer ist bereit zu gehen und sie an mein Vaterherz zurückzuholen. Das steht nicht ausdrücklich in der Bibel, aber ich könnte mir vorstellen, dass Gott so gefragt hat im Himmel. Und ich kann mir vorstellen, dass da eine atemlose Stille war. Millionen von Engeln standen da. Keiner ist vorgetreten und hat gesagt, Vater, sende mich. Nicht mal Michael und nicht Gabriel. Aber dann kam der Herr Jesus und hat gesagt, nehmt mich und werft mich ins Meer. Nimm mich, Vater, ich bin bereit zu gehen zu den Völkern, zu deinen geliebten Geschöpfen. Ich möchte sie zurückholen an dein Herz. Und dann wurde Christus Mensch auf dieser Erde, erfüllte das Gesetz, starb dort an jenem Kreuz, an das wir schon gedacht haben heute Morgen, wie ein Verbrecher. Und er ist am dritten Tag auferstanden und erlebt. Schaut, und jetzt können wir unsere Fluchtwege beenden. Wisst ihr wie? Es geht wie bei Jona. Jona musste über Bord und ins Meer. Jona musste sterben, im Bild gesprochen. Und so ist es auch bei uns. Unser Ich, unser dickes altes Ich, unser Hochmut, unser Stolz, unsere eigenen Pläne und Lebensvorstellungen, unsere Empfindlichkeiten und Animositäten, die müssen sterben. Wir selbst mit Jesus Christus sterben und auferstehen zu einem neuen Leben. Ich denke, dass das bei jedem Kind Gottes passiert, in dem Augenblick seiner Bekehrung und Wiedergeburt. Aber unsere praktische Lebenserfahrung zeigt, dass dann nicht schon immer alles so in der Praxis umgesetzt ist. Und so kann es sein, dass wir das ganz konkret durchbuchstabieren müssen und durchexerzieren müssen, dieses Sterben an dem einen oder anderen Punkt in unserem Leben, wo wir sagen, Herr, hier hast du meine Blanko-Unterschrift. Ich will bereit sein, deinen Weg zu gehen, deinen Willen zu tun. Christus soll auch an diesem Stück meines Lebens wirklich der Herr sein. Und dazu möchte ich Mut machen, wenn es irgendjemand von uns, ohne dass ich das beabsichtigt habe, an einem Punkt seines Lebens persönlich betroffen hat. Ich sehe keinen anderen Lösungsweg, als auch an diesem Punkt mit Christus sterben, indem wir im Gebet zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus, hier lege ich dir diese Sache hin. Ich will sie loslassen. Ich will bereit sein, deinen Weg zu gehen. Die Flucht soll zu Ende sein. Hier hast du mich wieder neu. Das wäre großartig, wenn wir auch zu diesem Schritt bereit wären.